Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Der Mann kann singen, schauspielern, moderieren und vor allem ist er bekannt geworden mit einem Mega-Hit, Flugzeuge im Bauch. Olli P., eigentlich Oliver Petzokat. Aber so nennt sie längst niemand mehr, oder?
Na doch, eigentlich sagen alle Oliver Alexander Reinhard Petzokat. Das ist die offizielle Sprechweise bei uns im Haus. Ja, nee, Katharina, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Aber das Olli würde mir genügen.
Ja, ist für mich auch deutlich einfacher. Sie sind wahnsinnig vielseitig. Schauspieler im Fernsehen und beim Theater, Sänger, Moderator, unzähliger Shows. Was antworten Sie, wenn die Frage nach Ihrem Beruf kommt?
Liebender Ehemann, würde ich jetzt mal spontan. Nee, Beruf, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, damit könnten wir jetzt die 2 Stunden relativ gut füllen, weil eigentlich ist es immer genau das, was ich in dem Moment gerade mache. Also für mich ist es eigentlich, oder war es die letzten 25, 26 Arbeitsjahre so, dass ich es schön fand, dass es immer viele verschiedene Jobs sind, die ich mache, also wie gerade aufgezählt und dann noch viele Sachen hinter den Kulissen und Podcasten und das mit meiner Frau zusammen gemeinsam. Wir haben in Köln auch etliche Jahre Hundeläden zusammengeführt und immer die Sache, die ich gerade mache, für die brenne ich dann auch in dem Moment. Und ich glaube, dass es gar nicht mal so doof war, auch immer verschiedene Sachen zu machen, weil dann immer ein Feuer auch für die nächste Sache wieder da war, dass sich nicht irgendeine Routine eingeschliffen hat, dass man irgendwann gesagt hat, okay, ich spule jetzt hier mal einfach nur ein Programm ab oder so. Ja.
Also Abwechslung gehört unbedingt dazu.
Definitiv. Also ich weiß es nicht, wie es für andere ist, aber ich merke halt immer, dass wenn du irgendwas am Mikrofon machst, vor der Kamera, auf einer Bühne oder so, also ich will ja nicht, dass die Leute dann jetzt die Denkerstirn anschmeißen und jetzt ins Grübeln kommen und ich da was Großphilosophisches mache, sondern ich möchte gute Laune versprühen. Und ich glaube, wenn dann irgendwann der Moment kommt, dass du alle Auftritte übereinander legen könntest und dass es wirklich nur ein Abarbeiten von Programmpunkten ist, dann kostet es Energie. Und ich mache das so 200 Mal im Jahr, also allein die Auftritte. Und ich glaube, wenn das nicht echt wäre, dann wäre es viel zu aufwendig, das zu irgendwie herzustellen. Und dann müsste ich es, glaube ich, sein lassen.
Und bei jedem Auftritt garantiert immer dabei Flugzeuge im Bauch, oder?
Mindestens zweimal.
Wieso zweimal? Am Anfang und am Ende?
Ja, natürlich, weil meistens komme ich auf die Bühne und sage so, ihr Lieben, ihr wisst, wie es ist. Wir arbeiten uns von ganz unten nach oben und natürlich der allergrößte Hit, der kommt am Ende, aber das ist erst in 40 Minuten. Also da müssen wir jetzt alle durch, los geht's. Und dann natürlich denken die Leute, ach scheiße, jetzt müssen wir 40 Minuten warten, bis ein Flugzeug im Bauch kommt. Und dann kommt es aber als erstes und dann ist es meistens nochmal eine große Erleichterung und Freude zu spüren im Publikum.
Aber ist es tatsächlich wahr, dass das die meistverkaufte deutschsprachige Single ist seit 1975?
Da scheiden sich die Geister, weil bei Verdammt, ich lieb dich sagt man es auch und bei anderen auch. Ich glaube, es geht um Maxi-CD, also wirklich um die CD. Das heißt, es ist dann eigentlich auch ein Rekord, der wohl nicht mehr, also den kann man nicht mehr brechen, weil halt kein Mensch mehr Maxi-CDs produziert oder kauft.
Flugzeug im Bauch, Ihr Mega-Hit klingt ja nach wie vor gut. Wie stehen Sie heute zu diesem Song?
Dass ich den mit 19, 20 Jahren schon hatte und das quasi mein Bett im Kornfeld war, wo ich weiß, da werde ich auch in 10 Jahren noch mit auf der Bühne stehen können und jetzt nach einem Vierteljahrhundert damit immer noch mit der gleichen Freude und Energie. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Ich weiß aber auch, dass es andere gibt, die das auch früh hatten und dann irgendwann sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören, ich will das nicht mehr, ich möchte jetzt endlich ernst genommen werden und jetzt hier, keine Ahnung, was machen, Singer-Songwriter-mäßig mit Gitarre auf der Bühne. Aber ich muss sagen, also mir macht das nach wie vor Spaß und bin da unfassbar dankbar und weiß das auch total zu schätzen, weil das definitiv nicht selbstverständlich ist, sowas zu haben als Grundlage für alles.
Ja, Sie haben am Anfang Ihrer Karriere auch reihenweise Herzen gebrochen als Ricky Marquardt in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Den haben Sie gar nicht so lange gespielt, ne? Das war eigentlich nur von 98 bis 99.
Ich glaube, das waren wirklich knapp 2 Jahre, ein Jahr 45, also dreiviertel Jahre gefühlt. Und es ist ganz komisch, hier jetzt zu sein, wo wir heute hier am Sonntag sitzen dürfen. Und zwar bin ich auch die Strecke gefahren. Ich lebe mittlerweile wieder in Berlin, in Althohenschönhausen. Es war eine halbe Weltreise hierher. Aber war schön, nochmals über Wannsee zu fahren, Kohlhaasenbrück, Steinstücken und dann nach am Griebnitzsee entlang, nach Babelsberg rein. Und zu wissen, eigentlich bin ich früher noch ein paar hundert Meter geradeaus gefahren, rechts abgebogen und dann war ich auf dem Studiogelände. Und das war, weil ich davor auch schon ein Jahr eine Serie vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auf dem Gelände gedreht hatte. Das war meine tägliche Pendelstrecke und das war heute ein ganz komisches Gefühl, hier wieder lang zu fahren.
Was für Erinnerungen kommen denn da hauptsächlich hoch?
Ausschließlich positive. Also ich hab mit 18 Jahren ein Casting gemacht, habe das sofort bekommen, habe dann ein Jahr schon halt hier in Babelsberg im Studiogelände, auf dem Studiogelände drehen dürfen für einen Privatsender, für eine Serie, habe da ein Jahr lang gespielt und das ist natürlich eine Fließbandarbeit, aber das meine ich gar nicht despektierlich, sondern du bist da eine Geschwindigkeit und eine Masse an Szenen, an Texte lernen, an Informationen gewohnt. Das heißt, das, was ich da die ersten 2,5, 3 Jahre meines Arbeitslebens, seitdem ich 18 war, habe ich sozusagen dann da gedreht. Also diese Intensität habe ich nie wieder verspürt bei irgendeinem Dreh, weil wenn du da am Tag drehst du halt, ich sag mal, Stunden an Material fürs Fernsehen. Und wenn du jetzt einen Kinofilm drehst, beim ersten Kinofilm, dachte ich, die wollen mich veräppeln, als sie gesagt haben, so, danke für die Stellprobe, wir machen jetzt eine Stunde lang Licht. Ich so, ja, genau. Also drehen wir die jetzt? Nein, nein, es wird jetzt Licht aufgebaut. Es dauert eine Stunde, ihr könnt euch ein Buch nehmen oder geht spazieren. Und ich dachte wirklich, das gibt's doch nicht, weil normalerweise hat Licht machen bei uns in der Serie 10 Sekunden gedauert oder es wurde schon bei der Probe mitgedreht und dann so, danke, nächste. Das heißt, man musste wirklich auf den Punkt alles sagen. Weil wenn jetzt kein Mikrofon quer im Bild hing oder keiner aus dem Bild gefallen ist, dann wird das so genommen. Oder damals so. Ich denke, Inhalte und auch Talent haben sich in den letzten 10 Jahren dann aber doch stark verbessert. Ich habe ab und an mal reingeguckt und muss sagen, also hat sich alles weiterentwickelt.
Hat sich weiterentwickelt, ja, okay. Vielleicht will man das von früher dann auch gar nicht mehr unbedingt sehen.
Auf gar keinen Fall.
Schon jung zum Seifenoper-Held geworden mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Sie haben es eben erzählt, da haben Sie gelernt, schnell zu sein vor der Kamera. Als Kind haben Sie Turniertanz gemacht. War das auch schon eine gute Schule für alles, was danach kam?
Also einmal die 10 Jahre Turniertanz, die ich davor hatte, das war echt eine gute Schule, was ja Anweisungen betrifft und Körperlichkeit und nee, dreh dich in die Richtung, also beim Tanzen halt und der Arm muss dahin und der Kopf dahin, das heißt mechanisch kann ich immer alles darstellen oder nachmachen und das hat natürlich auch dann für die Schauspielerei ganz gut funktioniert. Text lernen habe ich dann gemerkt, Kurzzeitgedächtnis funktioniert auch hervorragend und dann war das eigentlich auch immer mehr Spaß, als dass es richtig Arbeit war.
Ja, und Sie haben dann eben so viele verschiedene Shows moderiert oder sind darin aufgetreten. Nur ein paar Beispiele. Big Brother, die Game Show 5 gegen 5, Stars of Ice gemeinsam mit Katharina Witt. Dieser häufige Wechsel, ist das einfach so, weil es im Fernsehen so ist oder warum kam das?
Ja, da waren ja noch die Popstar-Sendungen, die Finale,
hier Bruchteil
The Joe
auf.
Und so. Ja. Und da muss ich schon sagen, ich bin ja nach wie vor eigentlich so, dass es für mich immer noch der 15-Jährige ist, der selber Fernsehfan ist, ja generell Fan von Sachen ist und immer noch währenddessen denkt, das ist ja der Wahnsinn, dass ich das jetzt auch machen darf. Oder wenn ich ältere Kolleginnen und Kollegen treffe, die ich noch kenne, als ich ein Kind war und dann auf einmal mit denen auf der Bühne stehe, auf Tournee gehe, Thomas Anders, Matthias Reim und so weiter, da denkst du dir die ganze Zeit, das kann doch alles nicht wahr sein. Und eigentlich so war das, was die Moderation betrifft auch, dass du immer in dem Moment, immer in der jeweiligen Show oder Biggest Loser oder was weiß ich, jedes Mal eigentlich dachtest, boah, dass du das machen darfst, aber ich habe immer wieder gefühlt, ich darf eine Sache nicht zu oft und zu lang machen, deswegen auch recht wenig Theater spielen in der Karriere, weil es war eher so dieses, ach cool, jetzt habe ich das auch mal gemacht, ein Haken dahinter, nächste Herausforderung, wo ist die nächste Aufgabe, die ich jetzt erfüllen kann irgendwie und ich glaube, deswegen hat sich das natürlich auch immer so gefügt, dass auch wenn ich gefragt wurde, auch bei Gute Zeiten damals, war auch die Frage, hier möchtest du nicht noch ein paar Jahre verlängern und du kriegst noch eine andere Serie bei RTL. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube, jetzt ist ganz gut so. Also es gibt sowieso immer wichtigere Dinge im Leben als diese in Anführungsstrichen Scheinwelt. Aber es ist natürlich mein Beruf, den ich sehr, sehr gerne mache. Aber man darf das alles nicht immer zu wichtig nehmen. Und wie gesagt, was ich eingangs schon gesagt hatte, das kommt ja alles aus einer Kraft, aus einer Energie heraus, die in mir drin ist, die muss immer unendlich groß sein. Und die kann nur unendlich groß sein, wenn es Spaß macht und wenn man dafür brennt. Und wenn du irgendwann merkst, okay, jetzt wird das weniger, dann musst du einpacken und weiterziehen.
Das heißt, Sie haben da auch kein Problem mit sich zu verabschieden?
Überhaupt nicht, nee, ganz im Gegenteil. Da muss man ja auch dafür geboren sein. Also es gibt bestimmt andere Kolleginnen und Kollegen, für die ist es genau das richtige Gefühl und die sagen dann so, boah, jetzt hier so 40 Jahre das Ding durchmoderieren, mega. Kann ich auch total verstehen. Gibt dir auch eine Sicherheit und du kannst das so runterdingsen. Aber ich habe leider, meine Frau sitzt hier auch gerade mit im Raum, sie kann das bestätigen, ich habe leider viel zu viel Energie dafür. Ich würde wahnsinnig werden. Also ich glaube, wenn ich immer das Gleiche machen müsste, das würde mir, glaube ich, auch seelisch nicht gut tun. Also da muss viel zu viel raus.
Olli P., Sie haben hunderte Auftritte jedes Jahr. Sie lieben es, auf der Bühne zu sein. Und sie lieben Tattoos, wie es scheint. Eins haben sie sich sogar für eine Fernsehsendung stechen lassen. Aber das allererste war eine Art fliegendes Pferd, ein sogenanntes Pegasus Tribal.
Das erste findet meine Frau schrecklich, hat sie neulich gesagt.
Sie nickt, ja.
Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, wenn man sich liebt, findet man gar nichts am anderen schrecklich. Aber sie hat es gesagt. Also bei dieser Sendung war das ein, also es gibt einen Straßenkünstler, einen weltweit bekannten, der ist Banksy. Und von dem ein Motiv in einer abgeänderten Art wollte ich unbedingt auf der rechten Wade haben. Mhm. Habe auch schon zwei Lasersitzungen hinter mir, weil jetzt 20 Jahre später ist es auch für mich. Auch da ist die Zeit dann irgendwann mal gekommen,
also
weiterzugehen.
Also ist es jetzt nicht mehr da?
Man sieht noch ein bisschen was davon.
Aber es soll irgendwann mal weg sein. Welches darf denn bleiben?
Also auf jeden Fall das hier, das V am Unterarm.
Was bedeutet das?
Das ist die vegane Lebensweise, die ich hoffentlich bis zum letzten Atemzug leben möchte.
Seit wann sind Sie denn schon vegan?
Werden es fast 3 Jahre sein, denke ich mal. Ich arbeite schon so lange im Tierschutz, sage immer in Kameras, schütze die Tiere. Mir ist dann irgendwann der Gedanke gekommen, ich kann doch nicht sagen, passt auf die Tiere auf und meine dann wahrscheinlich Hunde und Katzen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber die anderen könnt ihr euch gerne in die Pfanne hauen, schön braten und Massentierhaltung und dann alle umbringen und so. Und das wird schon echt gut sein, die Natur dabei zu zerstören und so weiter und so fort. Zu 100%, also auch da wieder entweder 100% oder gar nicht. Mhm. Und das ist bei mir eigentlich bei allen Sachen so, ob das jetzt den nicht stattfindenden Alkoholverzehr oder...
Trinken gar nichts.
Auch nicht, nee, auch nicht rauchen, Drogen, Fleisch. Also deswegen, also bei immer 100%. So wie in der Liebe. Stimmt, Schatz?
Ja, sie lächelt. Ja. Und wo wir bei den Tieren waren, also großer Hundefan, Sie hatten mehrere Hundegeschäfte, ja?
Genau, wir hatten in Köln erstmal einen kleinen, dann haben wir uns dort vergrößert und auf Sylt auch noch einen aufgemacht. Ja, durch private Situation, also ausschließlich die gesundheitliche Situation meiner Frau hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf noch weniger und einfach auf die allerwichtigsten Dinge, und zwar auf die Gesundheit meiner Frau, bis auf einen Podcast. Also alle neben Sachen, die ich sonst noch so parallel jongliert habe, war für mich auch ein großer Schritt, weil ich es gewohnt bin, seitdem ich arbeite, immer ganz, ganz viel parallel zu machen. Und ich konzentriere mich jetzt ausschließlich auf die Musik, das heißt Musikproduktion und an den Wochenenden auf der Bühne stehen und ansonsten ja mit meiner Frau zusammen zu sein.
Weil Sie es ansprechen, also Ihre Frau hatte länger schon den Gehirntumor, dann ist er gewachsen und dann musste was gemacht werden.
Richtig.
Das kam dann leider genau parallel sozusagen zu Beginn der Corona-Zeit. Ne? Das war im März 2020, da war dann die OP.
Genau, ein Jahr davor kam die Info, dass es gewachsen ist, dass wir uns langsam darauf vorbereiten müssen, eine Biopsie zu machen und dann zu schauen, wie das alles weitergeht. Und dann stand irgendwann der OP-Termin. 2 Wochen lang war ich dann mit meiner Frau im Krankenhaus, habe da auch mitgelebt. Genau an dem Tag, wo sie entlassen wurde. Also das war auch der Tag, wo alles abgeriegelt wurde, wo OPs nicht mehr stattgefunden haben.
Ja, wo plötzlich genau richtig dieser erste Lockdown sozusagen begann.
Keine Besuchenden dürfen hier mehr rein. Auf die Sekunde quasi da noch die beste Versorgung bekommen. Und das erste Mal, wo es meiner Frau merklich besser ging, war April diesen Jahres. Also wirklich ein 7-Meilen-Schritt nach über 2 überdurchschnittlich harten Jahren.
Was für eine einschneidende Zeit. Ein Mann mit vielen Leidenschaften ist Oli P., Sänger, Moderator, Schauspieler und David Hasselhoff-Fan. Aber am meisten lieben sie ihre Frau Pauline, so mein Eindruck. Sie waren immer an ihrer Seite während der Corona-Zeit und ihrer gleichzeitigen langsamen Genesung von einer schweren Gehirn-OP. Und dann bekamen sie auch noch beide obendrauf Corona, wie so viele. Und dann ging es wieder los mit dem Arbeiten, als der Corona-Test endlich wieder negativ war.
Einen Tag später war ich dann einen Monat auf Tour. Ich bin Flori Silbereisen mit allen Kolleginnen und Kollegen. Also es hat quasi eigentlich von der Sekunde, wo die Pandemie stattgefunden hat und alles runtergedampft wurde auf das Wesentliche. Das war auch die Zeit, die meine Frau gesundheitlich gebraucht hat und wir als Paar gebraucht haben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft hätte, wäre jetzt Corona nicht da gewesen. Also ich hätte eigentlich alles aktiv absagen müssen.
Das Timing war gut.
Da muss irgendjemand, ich weiß nicht, wer das in die Wege geleitet hat. Also auf den Tag von Anfang bis zum Ende war es genauso. War es okay. Und da ich immer fleißig gearbeitet habe für uns, also wir haben die Zeit auch relativ gut durchgestanden. Zum Glück.
Ja, ich will aber andererseits auch mal sagen, sie hatten auch genug zu tragen. Also wenn man das hört, dann kann man noch nicht mal wahrscheinlich sagen, was der schlimmste Moment war, sondern es war wahrscheinlich eine Aneinanderreihung von furchtbaren Momenten.
Also
oder?
Einmal, die Frau ist krank, du weißt nicht, ob sie jemals wieder gesund wird. Du darfst deinen Hauptberuf nicht mehr ausüben auf unbestimmte Zeit, wie es normalerweise ist. Ich hatte es ja vorhin gesagt, so 200 Auftritte im Jahr gehen dann so auf 10 oder 15 Streaming- oder Strandkorbkonzerte runter. Letztes Jahr meine Mutter verloren, davor hatte mein Vater Herzinfarkt, Schlaganfall und Und ja, da denkst du dir auch so, jetzt ist doch eigentlich gut. Jetzt können wir doch wieder mal ein bisschen positive Sachen ins Leben kommen lassen. Aber trotzdem, muss ich sagen, habe ich immer positiv nach vorne geguckt und habe mich da nicht unterkriegen lassen, weil ich mir auch immer gesagt habe, auch wenn ich jetzt das Leben verfluche und schimpfe und heule und wütend bin und überall gegenhaue, wird es jetzt nicht besser. Du kannst es nur ändern, wenn du halt versuchst, mit deiner Gesundheit, mit deiner Energie dann für die anderen da zu sein und einfach weiterzumachen, durchzuziehen und immer noch an eine Besserung und an das Gute zu glauben.
Das Schöne ist, man merkt ja auch, dass das Leben weitergeht und sie haben was ganz Neues, nämlich einen neuen Song.
Naja, neu.
Doch, aber kommt gut an, ne? Also und ja, zwar gut, ja. Frei nach Achim Reichel, Aloha, hey. Das genau. War ja sein größter Hit.
Also der zweite Teil davon, genau. Also der Refrain ist von ihm und die Strophen, die sind von mir.
Das kam ja sicher daher, dass sie den Song sowieso schon mal toll fanden.
Ich glaube, das hatten wir in der Tanzschule ganz oft dazu getanzt und auch eine Aufführung gehabt. Und mein Vater hat mir damals schon erzählt, boah, Achim Reichel, Mann, der hat ja noch Kuddeldaddeldu und das und das und war bei den Rattles, der hat mit den Beatles gespielt. Und ich so, Alter, wie cool ist das denn? Ich muss das ein bisschen erklären. Und zwar, für mich, mein Hauptberuf ist, auf einer Bühne zu stehen und Live-Musik zu machen. Also für mich ist es wichtig, wenn ich gebucht werde, ich gehe auf die Bühne und ich möchte, dass dann eine Dreiviertelstunde lang die Luft brennt. Die Leute tanzen, die Arme sind oben. Ich gucke in freudige Gesichter, weil das macht mir auch Freude. Und dann ist die Arbeit keine Arbeit, sondern macht einfach total Spaß. Deswegen schnappe ich mir natürlich auch immer Refrains, die es schon mal gegeben hat. Und war im Tonstudio und habe meiner Frau gesagt, komm doch mal mit, ich singe jetzt ein paar Sachen ein. Da war Major Tom mit dabei und das und das und das. Und Aloha Hea Hea. Und hat meine Frau gesagt, die Strophen, ihre Leiber glänzen in der Sonne und Boote, die auf dich zukommen. Du bist jetzt eher so weniger der Seefahrer. Fühlst du das denn so richtig? Und hat meine Frau gesagt, aber was ist denn, wenn du einfach da was Neues machst? Und ich so, ja, also den Aufwand, dann muss es eine Single werden. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, dann mach doch.
Ihre aktuelle Single, Hey Freiheit, Aloha, Hea Hea, der Refrain von Achim Reichel, der Rest von Ihnen. Sie haben den Song erstmal fertig aufgenommen, ohne dass Achim Reichel davon wusste und die Plattenfirma hat sofort Ja gesagt.
Und die haben gesagt, boah, geil, machen wir. Und ich habe gesagt, aber wartet, ich habe doch Achim noch gar nicht gefragt, ob ich das darf. Und da wusste ich dann nicht, wie soll ich das denn jetzt machen? Dann habe ich das meinem Podcast-Partner erzählt, auch noch in der Podcast-Folge und hat er gesagt, das ist mein Nachbar. Den kann ich einfach fragen.
Nee. Das war echt Zufall, ja?
Ja. Und dann hat er mir die Telefonnummer gegeben. Also eine Stunde später habe ich mit Achim telefoniert und er war unfassbar freundlich. Er so, Mensch, Olli, ja, du hast doch so ein gutes Händchen für so Songs. Und dann bin ich auch mal richtig gespannt. Ja, mail mal rüber. Und dann haben wir danach telefoniert und er hat gesagt, ja. Also obwohl ich den Song seit Jahrzehnten ja nur als meinen Song in der Version so kenne, das ist richtig super. Ja, dann mach das doch.
Also, ja, mega. Fan sind Sie ja, ich schätze, Sie sind immer noch David Hasselhoff-Fan, oder?
Also als 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-Jähriger war ich natürlich ultra David Hasselhoff-Fan durch Knight Rider, durch die Serien mit dem Wunderauto-Kit und der springt über andere Autos, durch Wände und das Auto kann reden, mega. Also mein erster Konzertbesuch in meinem Leben war auch in der Deutschlandhalle in Berlin dann bei David Hasselhoff auf der Looking for Freedom Tour.
Lustig.
Also das war schon so, das war so meine Kindheit, Jugend, das war das Ultra-Idol und dann kam es dann schon mal dazu, in einer Fernsehsendung damals durfte ich mal neben ihm stehen, bei einem Finale, da hat jemand gesagt, ja, David Hasselhoff ist auch in der Sendung und ich habe gefragt, können wir bitte ein Bild machen und dann war der Moment aber so schnell zu Ende und dann dachte ich mir, Mann, ich hätte ihm noch so viel gefragt und noch so viel gerne machen müssen und dann nochmal 10 Jahre später war ich zu Gast in der Florian Silbereisen Sendung.
Da haben sie gesungen zusammen, ne?
War fertig mit Flugzeug im Bauch und das war halt eine Überraschungssendung und da sagt Florian nach meinem Auftritt, es war live halt im Fernsehen, meinst du, sag mal, Olli, hast du noch Zeit? Und ich so, ja, ich bin jetzt fertig mit meinem Auftritt. Ja, jetzt habe ich Zeit. Ja, Danny, ich habe einen ganz besonderen Gast für dich. Hier ist für dich dein Jugendidol. Hier ist David Hasselhoff. Und ich dachte mir so, was seid ihr denn hier komplett wahnsinnig? Und ich dachte, das ist die Überraschung. Und dann sagte, das ist noch nicht die Überraschung. Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit zum Einstudieren und gleich performt ihr beide hier live auf der Bühne Looking for Freedom. Und dann denkst du so, okay, vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich meine Kindheits-Bucketlist komplett abgearbeitet und also mehr geht dann einfach nicht. Aber es ging dann trotzdem noch mehr, weil ich habe dann im echten Leben Leute kennengelernt durch einen Dreh mit Jan Böhmermann, die das Knight Rider Auto nachgebaut hatten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich auch so eins gerne nehmen, bitte. Das hat dann 3 Jahre gedauert. Dann hatte ich auch mein Knight Rider Auto und Hasselhoff ist dann auch in diesem Auto bei einem Großkonzert, wo wir beide waren, noch mit auf die Bühne gefahren und so. Also da muss ich sagen, da emotional, da habe ich dann auch so gemerkt, okay, das kannst du alles gar nicht mehr steigern. Also das tausende, zehntausende Kilometer weit weg Idol mit dem Auto, was es eigentlich gar nicht gibt, dass du mit dem Idol noch seinen größten Hit live im Fernsehen singen darfst und das Wunderauto hast und der nochmal damit auf die Bühne fährt. Also jetzt ist es Nostalgie. Ich finde das jetzt alles total schön, dass das so passiert ist. Und jetzt suche ich mir das nächste Idol.
Über eins haben wir noch gar nicht gesprochen. Sie sind bereits mit 20 Vater geworden. Da waren Sie schon Ihrem Motto treu, immer 100% zu geben. Sie haben erstmal alles zurückgestellt für Ihren Sohn. War das rückblickend richtig oder falsch?
Das muss sich immer alles richtig anfühlen. Das muss so aus dem Bauch sein, weil das ist diese Energie und dieses Kribbeln, was ich in mir habe. Ich kann dann auch nicht aus meiner Haut raus. Und wenn ich merke, dass irgendwas mich nicht mehr erfüllt und nicht mehr richtig ist, dann wird es auch seelisch schwer für mich, das machen zu müssen. Da wusste ich dann damals, und es war halt ganz kurz vor Vertragsverlängerung bei Gute Zeiten und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Und da wusste ich so, boah, mit der Musik habe ich eh so viel zu tun und habe auch schon Moderationsangebote gehabt. Und da wusste ich so, nee, ich glaube, jetzt treten wir mal ein paar Schritte zurück und machen wir noch weniger und noch weniger. Und je älter mein Sohn auch wurde, habe ich dann auch gemerkt, ich brenne auch nicht mehr für die Musik, was aber auch nicht schlimm ist. Die Plattenfirmen wollten immer was anderes, als ich eigentlich musikalisch wollte. Hört man ganz oft von Künstlerinnen und Künstlern von Acts. Das ist dann so, muss man dann auch so akzeptieren. Die investieren viel in einen und bauen dich auf und wollen das dann auch so weitermachen. Und es gibt aber auch Menschen, für die ist es total toll und sagen, ey, auch Elvis, der hat nie einen Song selbst geschrieben. Und ich sage, mach das alles, leg mir einen Zettel hin, da mache ich das. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube, jetzt muss es anders laufen. Wenn ich wieder Musik mache, wenn ich irgendwas mache, muss das Feuer wieder da sein und dann muss ich das alles komplett in der eigenen Hand haben, von der Produktion, vom Videodreh, vom Album-Booklet-Design, alles möchte ich dann selber machen. Und bis das soweit ist, mache ich es einfach nicht mehr. Und dann habe ich es einfach nicht mehr gemacht. Und das war auch die richtige Entscheidung. Mhm. Und so muss ich sagen, mein Sohn und ich haben dadurch, also ich glaube auch dadurch, so eine tolle Beziehung, das ist auch der absolute Wahnsinn. Hat mich nie auch nur ein graues Haar gekostet, die mittlerweile da sind. Es war einfach eine ganz, ganz tolle, oder ist immer noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir haben jeden Tag auch Kontakt und ist wie ein sehr, sehr guter Freund. Er ist mein Sohn, aber auch ein sehr, sehr guter Freund.
Ja,
und
Sie
einfach
waren
ein ganz,
ja auch
ganz toller Mann.
Oder sind ein sehr junger Vater, so gesehen.
Er ist 23.
Hat genau. Er denn auch so eine künstlerische Ader oder ist der ganz anders geworden?
Ich hatte früh angefangen, ihm Equipment hinzustellen, weil er sich für Videoaufnahmen interessiert hat und das dann so zu Hause zu schneiden, hat er, glaube ich, mit 13, 14, 15 schon so draußen gefilmt und dann zu Hause auf Takt auf coole Songs so mit seinen Kumpels Sachen oder vom Fußballplatz oder so geschnitten, wo ich so dachte, ach krass, wow, okay, ich hätte nicht gewusst, wie man das jetzt so macht. Wollte dann Veranstaltungskaufmann werden, hat dann auch die Ausbildung gemacht und war dann auch fertig. Vor 2 Jahren, wo es weltweit keine Veranstaltung mehr gab.
Genau, ganz gemeiner Zeitpunkt, ja.
Ja, und wurde dann dementsprechend auch nicht von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen und hat dann ein bisschen gejobbt. Und dann hat seine Nachbarin ihm gesagt, hey, wir suchen ja bei einer TV-Produktion helfende Hände, kannst du mal mitkommen? Und die haben dann aber gemerkt, okay, der hat eigentlich was ganz anderes gelernt und kann rein theoretisch mehr. Und jetzt ist er dann mittlerweile seit 1,5 Jahren bei der Produktionsfirma und ja, ist jetzt bei vielen sehr großen TV-Produktionen in den redaktionellen Prozess eingebunden, ist Realisator, Cutter. Aber er hat selber gesagt, am Ende ist er jetzt sogar glücklich, da reingekommen zu sein, weil ihm das noch mehr Spaß macht als das, was er eigentlich als Ausbildung gemacht hatte. Also auch für ihn hat er gesagt, das ist das Beste, was passieren konnte.
Sie treten schon lange und regelmäßig auf dem Ballermann auf, seit etwa 10 Jahren im Bierkönig auf Mallorca. Wie ist es dazu gekommen?
Es war genau die Zeit, wo ich auch gesagt habe, so ich glaube, ich habe jetzt wieder Bock, Musik zu machen. Ich fühle jetzt mal in alles rein und gucke jetzt auch erstmal, wie die Leute auf mich reagieren. Weil wenn du Ewigkeiten aufhörst, was zu machen und dann wieder anfängst und auch wieder mit alten Nummern auftrittst, dann kann auch sein, dass es einfach niemand hören möchte. Dann bringt es dir nichts, wenn du Spaß daran hast, wenn du in Gesichter guckst, die den Spaß nicht wieder dir zurückgeben. Mhm. So. Und da hat dann ein lieber Freund von mir, Tim Toupet, auch Stimmungssänger, hat dann gesagt, weißt du was, Olli, mein Jung, ich nehme dich mal mit, da guckst du mal und wenn es dir gefällt, wie gesagt, die Chefs, die kennen dich und die finden das mega cool und das würde total passen, glaub mir mal. Zu der Zeit habe ich aber auch schon angefangen in Deutschland aufzulegen mit einem anderen Kumpel, habe dann bei DJ-Sets angefangen, immer aus Spaß mal den einen oder anderen Song wieder live zu singen und habe gemerkt, hä? Das feiern ja alle. Ja, hat mein Kumpel gesagt, das sag ich dir doch. Immer wenn ich deine Nummern spiele, die flippen hier aus. Dann kommt er auch mal nach Mallorca. Und da dachte ich so, boah, das kann doch nichts werden. Also ich möchte nicht wissen, was dann da passiert. Dann stellst du dich da hin und dann genau das Gleiche. Alle sich gefreut und gefeiert und haben gesagt, wenn du auftrittst, ist hier immer ein komplett anderes Publikum. Stehen dann meistens 3 Generationen da und es ist alles ein bisschen sittlicher, als man sich's vorstellt. Aber natürlich sind da auch die Chaoten mit dabei. Aber alles eine weil es halt nicht die Auf-die-Fresse-Mucke ist, sondern halt die Musik, die ich mache. Und dann wird sich da auch in den Arm gelegen und gesungen und du merkst dann einfach auch, alle haben da einfach eine gute Zeit und singen gemeinsam. Und am Ende ist mir das komplett wurscht, ob ich das im Bierkönig mache, ob ich das beim Stadtfest sonst wo in einer Mercedes-Benz-Arena vor 13.000. Das ist meine Arbeit, die ich mache. Und solange ich merke, dass wenn ich da auf die Bühne gehe, auch Leute davor stehen und das sogar noch hören wollen und auch eine gute Zeit haben, na, was Schöneres gibt's ja gar nicht.
Ich weiß, ich habe jetzt wirklich einen Menschen vor mir, der keinen Plan macht. Aber was ist jetzt noch
kein
der Plan?
Hat oder keinen
Nein,
macht.
Ich weiß nicht, keinen Plan will vielleicht auch, aber was sind sein, die nächsten Ziele?
Ja, da ich wirklich so viel links und rechts habe liegen lassen und ruhen lassen, ist es jetzt eigentlich ein schönes Album im Januar rauszubringen. Das ist jetzt eigentlich musikalisch das Ziel. Und eigentlich das nächste Jahr ist auch schon mit Auftritten durchgeplant. Eigentlich wünsche ich mir, dass das jetzt einfach so weitergeht. Also ich bin eigentlich in allen Bereichen überdurchschnittlich glücklich und wünsche mir und natürlich allen anderen auch, dass man viele Sachen nicht wieder loslassen muss, sondern dass sie einfach da bleiben.
Und vor allem, dass es der lieben Frau weiter
gut
ja geht und noch viel besser.
Das ist zum Beispiel auch, dass man eine Sache nicht mehr loslassen muss, sondern dass alles so da bleibt und vielleicht sogar noch besser wird.
Da schließe ich mich diesen Wünschen sehr an und danke, dass Sie heute da waren.